So, Hare Krishna. Ich hatte gedacht, dass ich das Seminar so beginne, dass ich euch einen Zugang gebe zu dem Thema in Form einer Tonbildshow, das sehr oft so ist, wie wir noch feststellen werden, dass wir zwar irgendwie vom Tode umgeben sind, aber es irgendwie schaffen, den Tod immer zu verdrängen in unserem Alltag. Ich selber habe dieses Seminar, also mein Name ist Satchinandan Swami, für diejenigen, die mich noch nicht kennen. Ich habe dieses Seminar, das Unsterblichkeitsseminar genannt, nicht das Todesseminar oder Sterbeseminar, das ist falsch angekündigt worden, weil es mir in dem Seminar darum geht, zu zeigen, wie wir mit der einer richtigen, sagen wir mal, Behandlung dieses Themas in der Lage sein werden, unsere Möglichkeiten als ewige spirituelle Seelen zu nutzen. Ich verspreche mir von diesem Seminar, dass ich in der Zeit, die wir miteinander haben, euch Anstöße geben kann, wie ihr die kurze Zeit dieses einen irdischen Lebens benutzen könnt, um ganz und gar Fuß zu fassen im spirituellen Leben. Wir werden in diesem Seminar uns sehr, sehr intensiv mit Sterben und mit Tod auseinandersetzen. Und es wird ein Seminar sein, was uns vielleicht als, noch mehr als irgendwelche anderen auch an unsere Grenzen heranführt und uns dann über diese Grenzen hinweg nimmt. Ich möchte gerne, bevor ich anfange, sagen, wie ich das erste Mal mit diesem Thema Tod in Kontakt kam. Ich kann mich deutlich daran erinnern, als junger Mensch hatte ich viel mit Musik zu tun und habe damals in einem Studio mich aufgehalten und wartete noch auf den Gitarristen, der kommen sollte. Dann klingelte das Telefon und ich wusste schon irgendwie etwas. Ich nahm das Telefon ab und ich hörte die Stimme seiner Freundin und sie sagte, also völlig erschüttert, dass ihr Freund auf dem Wege zum Studio in einem Frontalzusammenstoß, in einem Unfall, das Leben verloren hatte. Und ich wurde dann eingeladen zur Beerdigung zu erscheinen. Kann mich deutlich an den Augenblick erinnern, wo ich da stand mit der Schaufel voll Erde und sie auf den Sarg tat und irgendwie das Gefühl hatte, dass ich mich doch nicht verabschieden konnte und wollte und auch nicht würde. Das war so eine Mischung. Ich konnte mich nicht verabschieden, weil es mir zu widersinnig erschien. Ich wollte das auch nicht und ich dachte, irgendwie in mir drin, er wird weiterleben, er wird weiter existieren, aber die christliche Philosophie sagt mir nicht genau wie. Und so fing ich dann an, nach Antworten zu suchen, über die Frage, oder zu der Frage hin, ob das Leben über den Tod des Körpers hinaus weiter existiert, und kam durch diese Suche motiviert an die Bhagavad Gita und an andere spirituelle Schriften, weshalb ich dann, wo ich dann Antworten fand, indem ich hörte, dass wir alles Kinder der Ewigkeit sind, Amritaputras, Söhne und Töchter der Unsterblichkeit. Das hörte ich und das hat mich natürlich unglaublich inspiriert. Erstmal, weil ich meinen Freund nicht verlieren wollte, auch nicht durch einen Frontalzusammenstoß. Und zweitens, weil ich darin plötzlich die unglaubliche Möglichkeit aufblühen sah, in diesem Leben, durch echtes spirituelles Leben, in die ewige spirituelle Welt aufzubrechen, von der es nicht wieder in die Welt von Geburt und Tod zurückgeht. Damals schon habe ich gedacht, wenn ich einmal älter bin, dann werde ich über diese Dinge sprechen und dann werde ich sprechen über das, was ich erfahren habe auf meinem spirituellen Leben, über den Tod und über das Weiterleben nach dem Tod. Und jetzt ist das praktisch das erste Mal. Ich halte dieses Seminar das erste Mal in meinem Leben. Es ist viel Forschung hinter diesem Seminar, viel Eigenes auch. Und ich werde dieses Seminar dann noch öfters geben. Ihr werdet also seid das erste Publikum, was ich für dieses Thema gefunden habe. In einer Woche werde ich noch einmal auf einem alten deutschen Schloss darüber sprechen. Gut. Nun, bevor ich aber anfange, möchte ich, wie ich sehr gerne mache, eine kurze Runde machen durch alle. Das muss sehr, sehr schnell sein. Ich möchte bitten, dass sich jeder kurz vorstellt mit Namen, weil wir ja für 2 Tage hier in dieser Einsiedelei, könnte man fast sagen, in dieser schweizerischen Bergenklave zusammen sind. Und wenn ihr euch bitte vorher also kurz vorstellt und dann kurz sagt, was für Erwartungen in dieses Seminar habt. Zum Beispiel wäre ich möchte in dem Seminar erfahren, wie ich selber mit diesem Thema Sterben und Tod umgehen kann. Oder so etwas. Bitte versuchen in einem Satz, denn wir sind schon ein bisschen spät und wir haben eine große Reise miteinander vor. Wir wollen uns nicht zu lange in den Startlöchern für diese Reise aufhalten, sondern weitergehen. Ich würde fast vorschlagen, dass wir das nicht so zickzack machen, weil vielleicht man nicht so schnell denken kann. Ich werde diese Dinge notieren oder vielleicht besser Krishna Chandra bitten, der eine sehr gut leserliche Handschrift hat, das auch zu tun. Und dann werden wir im Anschluss an das Seminar, dann werde ich, während ich das Seminar gebe, für mich so einen kleinen Fahrplan haben und sicher sein, dass ich alle Erwartungen und alle Wünsche auch zufriedenstellen kann. Denn da ist unglaublich viel in mir drin. Ich muss mir selber einen Fahrplan geben, sonst würde ich nicht wissen, ob ich alles berücksichtigen kann. Gut. Ja. Ihr könnt auch einfach ein Stichwort werfen. Zum Beispiel Aufklärung oder so. Wir werden das einfach nur aufschreiben. Wir können dann... Ja, bitte?
Klare Vorstellung, was zu tun ist.
Wie heißt du denn?
Und ich bin seit knapp 2 Jahren in Vajranantan unterwegs und ich erwarte, dass mein Verständnis, dass ich klare Vorstellung habe, was zu tun ist, wenn es mir soweit ist.
Ja, ich schreibe einfach mit. Wissen für den Endfall. Ja, bitte weiter, wir müssen ziemlich schnell.
Also ich bin Lilian und ich möchte einfach in jedem Moment bereit sein für die Welt.
Aha.
Ich bin Linz und ich möchte, dass mir die Angst vom Tod vielleicht wieder genommen wird.
Ja.
Ich heiße Anita und ich habe mir schon immer Gedanken über den Tod gemacht.
Mein Name ist James und ich hoffe mir viel Inspiration für den Weg.
Ja.
Mein Name ist Patrick, mich würde sehr interessieren, wenn sich die Wachbildkünstler das ähnlich verhält beim Tod, ne, bei allen Menschen. Was da genau abläuft eigentlich in der Todesstunde, was da passiert.
Mein Name ist Daniela und ich hätte gerne ein paar konkrete Tipps über spirituelle Stellen begleiten.
Ja.
oder Stelle sterben vielleicht.
Den Hinterbliebenen sozusagen.
Ja.
Ich heiße Wilhelm und ich wünsche mir, dass durch meinen Anfängerenthusiasmus mit seinem Willen in einen reiferen Enthusiasmus umfasst.
Mein Name ist Döring und ich würde gerne wissen, wie man die Anhaltung an die Menschen im Körper überwinden kann.
Mein Name ist Dorosch und ich erwarte da eine allgemeine Wunde im Herzen.
Eine Wunde im Herzen.
Mein Name ist Desiree und ich hoffe, dass nur noch diese Schönheit so schön ist, dass ich verwendet habe. Ja. Mein
Name ist Katrin und ich möchte gerne in Schauen. Tipps bekommen, die ich am effizientesten der Probierung bin und ereilen wir, wenn wir den Körper verlassen.
Ich muss ein bisschen schmunzeln, weil viele das nehmen, also sagt alle, ja, das sind die Themen, das ist es. Und wir merken vielleicht, wie das sich unglaublich weitet von diesem Punkt Tod aus, gehen so viele Ideen und Hoffnungen und ja, auch fast Erwartungen aus.
Mein Name ist Martina und ich möchte einfach nur Sie überraschen lassen, was Sie zum Schluss verwirklicht haben.
Ja. Ja.
Mein Name ist Branko Suto, ich bin Arzt, ich habe schon viele Leute sterben gesehen, auch viele vom Tode gerettet, beziehungsweise den Tod mitgeholfen zu verschieben. Und es geht eben darum, mehr zu spüren und zu erfahren, was das Wesen der Seele mehr kennenzulernen, bewusst zu werden, dass nach dem Tod weitergeht.
Ja, ja.
Mein Name ist Josef. Ich möchte erfahren, wie kann ich andere Leute das Sterben begleiten?
Ja, Sterben begleiten.
Man möchte gerne die Illusion von der Realität unterscheiden.
Brigitte hat übrigens diese, kann ich jetzt nicht hochhalten, aber diese schöne Duftlampe, die uns hier einen frischen Duft geben wird, gemacht.
Mein Name ist Jonathan und ich würde gerne wissen, ob wenn eine Situation wiederholt in deinem Leben, wo du bist knapp vor dem Tod,
ja,
also das passiert wieder
Tod im Leben sozusagen.
Nein, das ist ich war fast also da hier mal gestorben und es ist immer für mich eine Terrorarbeit, ich glaube, das ist
ja, ja, ja.
Vielleicht Umgang mit dem eigenen Tod?
Ja, sicher.
Ja, 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 sowas in dem Weg, in der Richtung. Mhm. Toll. Ja. Ja, ich rufe keinen auf, also bitte sagt selber.
Ich bin
Meister Steher und ich möchte
von einem Existenzialmeister erfahren, wie man den Durchbruch Geburt, Krankheit und Tod am besten schafft.
Ja. Sie will? Ja. Schön.
Mein Name ist Silvan und ich erhoffe mir einen weiteren Eindruck vom spirituellen Leben allgemein.
Ja, ja. Haben wir das Gefühl, dass sich so in etwa alles, was wir noch so an Erwartung mitbringen, in diese Kategorien hinein fügen lässt? Oder?
Mein Name ist Bruno, ich interessiere mich speziell einfach für die Faszination auch.
Ja. Dieses ist ein Thema, ja. Ja. Mein Name ist Angelika. Ich möchte mich
damit
Vorbereitung auf den Sterbemoment, das ist ja hier schon. Ja.
Schön, Olivier. Wie heißt du?
Ilja.
Ja. Dass ihr so darüber spricht und auch solch ein existenzielles Interesse mitgebracht habt, dann lässt sich das eine Freude, ein Seminar zu halten. Ich glaube, wir haben so ungefähr
würde ich vielleicht die, die noch nichts gesagt haben, bitten, sich ganz kurz noch vorzustellen, dass wir wissen, wer ist. Das taut so schön die Atmosphäre auf.
Ich bin der
und ich bin hier, um eine Spirituelle Intuition. Ja, Spirituelle. Du warst auch letztes Mal, glaube ich, beim Seminar hier. Ja, ich kann mich erinnern.
Ich heiße Christoph und ich möchte mal sehen, was ihr über das Thema zu sagen habt und wie ich allgemein finde zu dem Punkt.
Ja, ja.
Ich bin Bakri Maria und ich wünsche mir, dass ich eine Frage zu dir kriege, wenn ich spirituelle Seele, wenn ich als Christoph bin. Ich heiße Christa und ich möchte mehr wissen, wie ich das Leben gelesen habe.
Ich heiße Ernie und ich möchte gerne wissen, wie wir sollen uns vorbereiten für diesen Moment und wir können auch anderen helfen, eigentlich die Wichtigkeit von spiritueller Leben in
ja, ja.
Mein Name ist Helena und ich bin das Interessierungsfehler für jeden Einzelnen, der sich jetzt ausgetreten hat.
Ja.
Ich bin Inlet, ich bin sehr gut dazu und ich möchte gerne spielen.
Ja. Spirituell. Eintanken, ja. Schön, dann danke ich sehr für das, nehme ich dann sozusagen mit.
Krishnachandra.
Krishnachandra, ja. Warum hast du das müssen wir jetzt auch noch rauskriegen. Ich habe Krishnachandra viele Themen gegeben, über die ich Seminare geben könnte. Und er hat sich dann das Sterbeseminar unter all den Themen herausgesucht, wenn ich mich richtig erinnere. Was hast du dir dabei gedacht? Hattest du ein eigenes Interesse oder hattest du auch ein Interesse als einer, der spirituelles Wissen vermittelt?
Ich bin irgendwie so meinem Karma mit Liberanko auch immer wieder mit diesem Thema in Kontakt. Sterbebegleitungen. Und ich weiß, dass es eine Aufgabe von Vaishnavas eigentlich sein sollte, in diesem Bereich mehr vorzubringen. Und viele Fälle sind schon beschrieben. Ich habe auch gewusst, dass ein großes Interesse daran sein wird.
Ja. Gut. Ja, dann. Möchte ich selber über den Tod sprechen. Der Tod ist eigentlich für mich selber als Seminargeber, wie ich schon sagte, in mein Leben aufgetaucht zu einem relativ frühen Zeitpunkt und hat mir dann die Motivation gegeben, mich in das spirituelle Leben hineinzugeben. Und ich möchte im Grunde genommen mit diesem Seminar mehr einen Freund von mir kennenlernen.
Ich sage das mal auf. Ich hole sogar eine andere Farbe.
Einen Freund kennenlernen. Ich glaube, es wird klar, wieso ich zu so einer Aussage kommen kann. Ich möchte mich ein bisschen zunächst einmal damit befassen, wie sich in unserer heutigen Zeit Menschen Gedanken über den Tod machen und warum das so ist. Als ich anfing zu forschen, fiel mir auf, wenn immer ich Menschen darüber befragte, kam mir zum Teil eine große Betroffenheit entgegen. Damals, als ich mich auf die Suche machte, kam ich zu meiner Tante und fragte sie, kannst du mir etwas über den Tod sagen? Und sie sagte, weißt du, darüber denke ich nicht nach. Wenn ich darüber nachdenke, verliere ich den Enthusiasmus zum Leben. Denn angesichts des Todes wird alles, was ich jetzt mache, hinfällig. Vor fast 2000 Jahre, also fast 2000 Jahre lang, wollte ich sagen, war der Tod im Abendland etwas, womit man sich befasste. Die Grundeinstellung des Menschen damals zum Tod war, dass man mit ihm zusammenlebte, und hat sich auch nicht verändert für diese Periode von 2000 Jahren. Man sagte Gevattertod zu ihm oder Brudertod zu ihm. Er war ein vertrauter Begleiter, ja vielleicht sogar ein Bestandteil des Lebens. Er wurde akzeptiert und häufig als die letzte Phase eines Lebens einfach erkannt. Dann mit dem Anbruch des 19. Jahrhunderts kam plötzlich ein Wandel in der Beschäftigung des Menschen mit dem Tod. Der Tod wurde als etwas Angsteinflößendes gesehen, ja etwas Unfassbares. Goethe sagte dazu einmal, der Tod ist doch etwas so Seltsames, dass man ihn unerachtet aller Erfahrung bei einem uns teuren Gegenstande nicht für möglich hält und er immer als etwas Unglaubliches und Unerwartetes eintritt. Er ist gewissermaßen eine Unmöglichkeit, die plötzlich zur Wirklichkeit wird. Und dieser Übergang aus einer uns bekannten Existenz in eine andere, von der wir auch gar nichts wissen, ist etwas so Gewaltsames, dass es für die Zurückbleibenden nicht ohne die tiefste Erschütterung abgeht. Ich sollte vielleicht sagen, die Zitate, die ich gebe, kann man sich bestellen. Ich glaube, das ist eine Erleichterung für diejenigen, die Notizen mitnehmen, und so ein Zitat ist immer ganz gut wörtlich zu kriegen. Man wird sich am Ende an eine Liste eintragen können, wo man sich diese Zitate dann, die ich im Verlaufe des Seminars spreche, schicken lassen kann, wenn man möchte. Es ist also ein deutlicher Wandel eingetreten in der Behandlung mit dem Tode. Und das hat Gründe, die ich gleich erwähnen möchte. Ich möchte aber zunächst einmal darüber sprechen, wie wir heutigen über den Tod denken. Wo und wie wir heute den Tod bzw. das Sterben erleben. Nun zunächst einmal fallen mir ein die allabendlichen Nachrichtensendungen oder die fiktiven Variationen dieser Kriegssachen oder der und der ist gestorben, so in Form der Krimi-Thriller und so weiter. Den Tod gibt es bei kriegerischen Auseinandersetzungen, Unfalltote, von denen hören wir, Erdbebenopfer oder irgendwo in einem Film, wo ein fotogener Westernheld seinen bösen Widersacher niederstreckt. Obwohl solche Bilder durchaus schockierend sind, schocken sie nicht besonders. Denn man kann sich in der Sicherheit wiegen, dass einem auf diese Art und Weise der Tod nicht geschieht. Wir werden höchstwahrscheinlich nicht von John Wayne niedergestreckt werden. Und solange wir in der Schweiz sind und uns neutral halten, können wir die Hoffnung haben, dass wir nicht, jedenfalls in Bälde, in eine kriegerische Auseinandersetzung verstrickt werden. Es ist eine berechtigte Hoffnung, aber sterben werden wir alle, hundertprozentig. Die meisten, so hat man rausgefunden, sterben im Bett und nicht in einer kriegerischen Auseinandersetzung. Aber, und hier kommt der Schockierende, nicht in ihrem eigenen Bett. Man hat festgestellt, dass die meisten Menschen in westdeutschen, oder jetzt kann man so, ja, das ist eine alte Sache vom Spiegel noch, in westdeutschen Ballungszentren, also wo Städte sind, 90% der Leute sterben im Krankenbett oder im Bett einer Intensivstation oder in dem Bett eines Altersheims. Und das Schockierende ist, weil unsere Zivilisation so wenig Platz für den Tod, für den bewussten Umgang mit dem Tod, den vorbereiteten und wissenden Umgang mit dem Tod hat, sterben diese Menschen sehr oft bitter allein gelassen. Man hat herausgefunden, dass 7 bis 8 Menschen, in statistischen Umfragen gibt es diese Zahlen, 7 bis 8 Menschen, allein gelassen von ihrer Familie und ihnen nahen Menschen einfach den Körper aufgeben. Das ist eine Zahl aus Deutschland. Ein Soziologe hat einmal das so festgestellt: Niemals zuvor in der Geschichte der Menschheit wurden Sterbende so hygienisch hinter die Kulissen des gesellschaftlichen Lebens fortgeschafft. Wir sollten offener und klarer über den Tod sprechen, sei es auch dadurch, dass man aufhört, ihn als Geheimnis darzustellen. Und ein anderer Beobachter sagt: Das Ende des Menschen wird verwaltet, verdrängt und schließlich ausgebürgert. Und wir sehen, dass ich stetig nicht zu nahe komme in meinem Temperament. Dabei ist doch eines ganz sicher: Wir sind als Sterbende geboren. Jeder, der geboren wird, wird den Tod erleben. Und hier kommt wahrscheinlich das größte Paradox unseres Menschseins auf uns zu. Wir sind als Menschen, als einzige Lebensform ausgestattet damit, uns Gedanken über den Tod zu machen, weil wir ja wissen, dass wir sterben müssen. Aber zur gleichen Zeit ist der Mensch auf nichts weniger vorbereitet als auf seinen eigenen Tod. Und dieses Paradoxon, dass wir das so komfortabel verdrängen aus unserem Alltag und die Sterbenden so hygienisch hinter die Kulissen des gesellschaftlichen Lebens schaffen, dass wir den Tod so ausbürgern, okay, den können wir jetzt durchstreichen aus der Liste der steuerzahlenden Bürger, das hat eine große, hat eine Ursache in dem materialistischen Denken, was sich ganz besonders im 19. Jahrhundert, also ab Anfang, über die Menschheit hier besonders im Westen verbreitet hat und jetzt auch im Osten sich verbreitet. Im materialistischen Denken verschwindet Gott, verschwindet die Seele, verschwindet etwas, alles Spirituelle hinter die Kulissen der Technik und des Erklärbaren. Die Natur wird entzaubert und wird zu etwas abgestempelt, was wir selber als Menschen ausbeuten können und was wir selber uns zunutze machen können. So kommt der Mensch in diesem Augenblick seines Lebens, wird auf das Podest gehoben und wird als allein wichtiger gesehen. Doch durch diesen, durch diese Entspiritualisierung verzichten wir auf Wissen und auf Erkenntnis. Einer meiner Lieblingsnobelpreisträger, Bob Becker, sagt: Durch Verzicht besiegen wir die Natur. Um der Natur ihr Geheimnis zu erreichen und ihre Kräfte uns fügsam zu machen, wird verzichtet auf Erkenntnis ihres Wesens. Nicht? Und was dann passiert ist, der Tod wird als die allergrößte Bedrohung angesehen. Jean-Paul Sartre sagte einmal: Der Tod ist keine Möglichkeit meines Lebens, sondern die Nichtung, das heißt die Auslöschung all meiner Möglichkeiten. Nicht der allmächtige Mensch auf dem Podest des Fortschritts wird gewaltsam durch den Tod runtergetreten. Und so wird der Tod plötzlich zu einer Bedrohung, zu etwas, was man nicht gerne wahrhat, was man nicht sich eingestehen will. Was jedoch durch Verdrängung, herzlich willkommen, haben wir noch einen Stuhl frei oder, also hier wäre noch einer. Was der Tod, was jedoch diese Verdrängung immer bewerkstelligt, ist eine Sache, die nicht vorteilhaft ist. Das heißt, alle Ängste sind auf die Todesangst zurückzuführen. Wenn wir nicht die tiefer liegende Angst lösen, können wir auch nicht die oberflächlichen Ängste bewältigen. Der Mensch, der, sagen wir mal, mit dem 19. Jahrhundert am liebsten gar nichts mit dem Tod mehr zu tun haben würde und ihn einfach verdrängt, wird durch diese Verdrängung fürchterlich lebensuntüchtig. Der Tod ist nämlich dann irgendwann noch so unter der Erde seines Bewusstseins, im Unterbewusstsein sozusagen, und drängt dort und gibt verschiedene Signale, verschiedene Ängste wieder zum Vorschein. Ich habe einmal eine kleine Umfrage gemacht unter Leuten und gefragt, vor was haben sie alles Angst? Und dann hat mir zum Beispiel jemand gesagt, ich habe Angst, in der Öffentlichkeit zu sprechen. Ich habe gesagt, warum? Ja, weil ich vielleicht was Doofes sage. Zumindest etwas, was andere doof finden. Ja, und? Ja, dann stehe ich nicht mehr so gut da. Das wird mich doch sehr kränken, von anderen ausgelacht zu werden. Seht ihr, da ist die Angst also vor Kränkung da, vor Niederlage. Die endgültige Niederlage und die endgültige Kränkung ist eindeutig, wenn wir alles aufgeben müssen, wenn wir gewaltsam zu Boden gestreckt werden. Ein anderes Mal habe ich gefragt, ja, wovor fürchtest du, fürchten sie sich? Und er sagte, dass ich an meine Arbeit verliere. Na und? Was ist da so schlimm? Das ist doch vielleicht ganz angenehm. Nicht mehr so, nein, dann werde ich nicht mehr verdienen. Na und? Was ist schlimm daran, nichts mehr zu verdienen? Ja, dann kann ich mir nichts mehr zu essen kaufen. Ja, und was ist schlimm daran, nichts mehr zu essen? Ja, dann muss ich doch sterben. Wir können alle Ängste so nehmen und fragen, warum hast du Angst? Warum hast du Angst? Und warum hast du Angst? Und wir würden dann irgendwann einmal dazu kommen, dass jemand Angst hat vor dem Tod, den er verdrängt hat, sagen wir mal, jenseits des, unter den Humus seines Bewusstseins, durch die Lehmschichten seines Bewusstseins bis irgendwo hin auf den Grund seines Unterbewusstseins. Und je tiefer man den verdrängt hat, desto unnatürlicher kommen die kleinen Ängste zum Vorschein. Deswegen ist es total wichtig, meines Erachtens, sich mit diesem Tod auseinanderzusetzen, mal tief reinzugehen in diese, dorthin, wo er verdrängt ist, ihn hervorzuholen, ihn auf einen Sitzplatz zu setzen und sagen, wir setzen uns mit dir auseinander. Und so verlieren wir unsere Angst vor dir und können auf diese Weise besser unser Leben führen. In meinem deutschen Vortrag auf der Veda-Akademie, den habe ich einen kleinen Spruch vorangetan. Da habe ich Gandhi zitiert, der sagt, Tod und Leben sind wie zwei Schatullen, die jeweils den Schlüssel beinhalten, um das Geheimnis der anderen zu entschließen oder zu öffnen. Nicht so? Wenn wir richtig verstehen, den Tod richtig verstehen, werden wir damit den Schlüssel haben fürs Leben. Und wenn wir das Leben richtig verstehen, haben wir damit den Schlüssel fürs Tod. Diese Leben und Tod hängen ganz eng miteinander zusammen. Sie lassen sich nicht voneinander trennen. Ich habe eine Schülerin, die mir von ihrer Geburt erzählt hatte. Diese Geburt war eine nicht ganz einfache Geburt, weil ein Krackkerl rausgekommen ist, aus dem Mutterleib. Und sie sagte, dass sie im Augenblick des Todes, dass sie jemanden zu einer Geburt verhilft, so eine starke Auseinandersetzung mit dem Tod, auch dem eigenen Tod hatte, dass ihr klar wurde, wie eng Leben und Tod oder Geburt und Sterben miteinander verbunden sind. Wir können das eine nicht ohne das andere haben. Wenn wir das eine verdrängen, wie es in unserer heutigen Zivilisation geschieht, werden wir nur ein sehr oberflächliches Leben führen. Den Ausmaß aller Oberflächlichkeit, wie das kommt, habe ich aus einem kleinen Artikel von dem Schriftsteller Joachim Besser, der einmal nach Amerika gekommen ist. Er kommt aus Deutschland und ist da in ein Bestattungsheim gekommen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, oder unser Jonathan vielleicht, da werden der tote Körper hergerichtet für eine letzte Feier. Und was ihr jetzt hört, wird euch erstaunen. Das ist also ein klassisches Beispiel für Verdrängung. Er fragte dann den todeifrigen Herrn und Besitzer des schönen Hauses, warum solche Feiern gemacht werden. Und der antwortete ihm: Die Leute wollen doch noch zusammen sein mit dem Verschiedenen, bevor er begraben wird. Lege er so da, wie er wirklich als Toter aussieht, würden sie doch eine dunkle und bedrückende Erinnerung an ihn behalten. Sie wollen ihn als Lebenden im Gedächtnis tragen. Ob ich vielleicht einmal einer Aufbahrung beiwohnen könne, fragte ich. Natürlich, sagte er, das ist doch kein Problem. Kommen Sie morgens gegen 4 Uhr Nachmittag. Da haben wir eine große Gesellschaft hier. Ich legte also meine europäische Scheu nicht ohne Mühe ab, zog einen dunklen Anzug an, wählte meine schwärzeste Krawatte und erschien gegen 4 Uhr. Die Türen waren geöffnet. Ich kam in einen großen Saal, der voller Blumen und Menschen war. Jemand eilte auf mich zu, schüttelte mir erfreut die Hand und erklärte mir, die Familie sei sehr glücklich, dass ich auch gekommen sei. Ich kannte die Familie natürlich nicht und ihn auch nicht. Um die letzten Stunden mit dem lieben John zu verbringen. Man brachte mir eine Tasse Kaffee und Kuchen. Rundherum waren viele Menschen in lebhafter, fast heiterer Unterhaltung. Mir war, als sei ich auf einer der bekannten Cocktailpartys. Wo aber war der Tote? Er saß aufrecht, mitten innerhalb der schwatzenden Gesellschaft, starrte mit offenen Augen auf das Treiben, als habe er seine Freude an so viel Lustigkeit. Sein Oberhemd war tadellos, die Krawatte der Gelegenheit entsprechend dezent, aber nicht traurig. Und rot geschminkte Wangen täuschten angeregte Teilnahme an den Vorgängen im Raum vor. Sieht er nicht wunderbar aus? Fragte mich jemand. Mir blieb nichts übrig, als zuzustimmen. Schöner fast als im Leben, nicht? Sagte ein anderer. Sie machen es großartig hier, fügte er hinzu. Damit endet das. Es gibt noch andere Ausformungen, ich will euch das ersparen. Put your ashes in orbit. Der Mensch lebt im Widerspruch. Er tut so, als sei er nicht da. Er ignoriert ihn ganz komfortabel, schiebt ihn ab und lebt so in einer Verdrängung und hat vieles Unbewältigte in sich. Das Mahabharata sagt schon vor 5000 Jahren, dass dies nichts Erstaunliches ist. Tag für Tag gehen zahllose Geschöpfe ein in das Reich des Todes. Die anderen aber, die zurückbleiben, denken trotzdem, sie lebten für immer. Kann irgendetwas in der Welt erstaunlicher sein als das? Nun, für spirituelles Leben ist es absolut wichtig, sich mit dem Tod richtig auseinanderzusetzen, um richtig zu leben. Srila Prabhupada sagte einmal, Philosophie bedeutet, den Tod immer vor Augen zu haben. Viele mögen über dieses Zitat ein bisschen schockiert sein. Wird man dann nicht ein dunkles Leben führen, ein angsterfülltes Leben? Nein, das nicht. Wenn wir den Tod vor Augen halten, wissen wir von, sagen wir mal, der natürlichen Begrenzung dieses einen Lebens und können in der Zeit, die uns bleibt, uns darauf fixieren, das Wichtige zu und Wesentliche zu tun und das Unwesentliche beiseite zu lassen. Hier haben sich viele Inspirationen für spirituelles Leben erhofft und Wissen vom ewigen Leben und ein Wunder im Herzen, nicht? Und so weiter. Und die Fähigkeit, Illusion von Realität zu unterscheiden. Wenn wir den Tod vor Augen haben, dann denken wir plötzlich, stellen wir uns plötzlich die Frage, was ist denn jetzt noch wichtig? Wir werden alle nachher eingeladen werden zu einem Experiment, wo wir unserem eigenen Tod begegnen werden, auf einer gedanklichen Ebene. Und wir werden dann sehen, wie wir in dieser Begegnung oder der Auseinandersetzung mit unserem eigenen Tod plötzlich unglaubliche Inspiration und so weiter und so fort bekommen werden. Chanakya Pandit sagte einmal, wenn du spirituellen Fortschritt machen willst, solltest du denken, dass der Tod im nächsten Augenblick kommt. Wenn du aber materiell glücklich sein willst, solltest du glauben, dass du niemals sterben wirst. Wieder der Widerspruch. Ja. Nach der asiatischen Sicht oder der spirituellen Sicht ist es so, dass es im Leben vier wichtige Augenblicke gibt, die sehr intensiv sind. Dazu gehört da ist an erster Stelle das Sterben, an zweiter Stelle der Tod, an dritter Stelle die Wiedergeburt und erst an vierter Stelle das Leben. Das heißt nicht, dass es nicht gelebt werden sollte. Nein, es ist schon wichtig, als eine Vorbereitung. Nicht? Mir fällt auf, dass ihr alle heute Mittag, sagen wir mal, dass ihr alle heute hier seid und nicht in der Küche. Dabei ist die Küche ziemlich wichtig. Das ist eine Mir wird auch auffallen, dass ihr zur Mittagszeit dann alle beim Essen unten im Naturfreundehaus sitzt. Warum seid ihr nicht, warum machen wir nicht beim Essen das Seminar, also dass wir alle hier sind, wenn die Essenszeit ist, und in der Vorbereitungszeit schnippeln wir einfach Kartoffeln und Rüben. Ja, weil das Essen nun mal für uns wichtiger ist als die Vorbereitung aufs Essen, nämlich das Schnippeln von Kartoffeln und Rüben oder Erdbeeren. sieht auch der spirituelle Mensch das Leben. Das Leben ist schon wichtig als eine Vorbereitung zu dem großen Augenblick. Denn im Augenblick des Todes wird alles, was wir gelernt haben, auf die Waagschale gelegt werden. Ihr könnt schon sehen, mit diesem Ansatz wird plötzlich das Leben in eine andere Position oder die Wichtigkeit des Lebens, ich will ruhig auch Wichtigkeit des Lebens sagen, in eine andere Position gerückt. Und wir können sehen, dass Sterben, Tod und Wiedergeburt einen unmittelbaren und ganz wichtigen Einfluss nehmen auf die Art und Weise, wie wir das Leben hier führen. Dieses Seminar nun soll eine Vorbereitung sein. Was ich machen werde, ist, ich werde das Thema Tod beleuchten und aus dem Bereich der Verdrängung herausholen. Ich weiß, dass ich an einer oder zwei Stellen ziemlich intensiv werden werde. Und das Zweite, was ich tun werde, ist, ich werde auf diese Art und Weise einen neuen Überblick und eine andere Sicht auf das Leben hier werfen, was wir im Augenblick haben. Mein Motto ist, Leben und Tod sind zwei wichtige materielle Erlebnisse für die ewige Seele. Wer sie versteht, weiß, das Leben richtig zu nutzen. Und der Titel meines Seminars heißt ja so schön, die Pforte zur Unsterblichkeit, fast wie die lateinische Grabinschrift, habe ich mir hier aufgeschrieben, Mors Porta Vitae, der Tod ist ein Tor zum Leben. So, jetzt habe ich, glaube ich, euch gezeigt, das wollte ich damit tun, warum wir denken, es ist wichtig, über den Tod zu sprechen, als ein, ihr wisst, wie wir darüber sprechen wollen, und ihr wisst, wie wichtig es ist, warum der Mensch heutzutage das Thema verdrängt, denn der Tod wird euch begegnet. Ihr werdet Leute sehen, die, wenn ihr denen sagt, ich war auf einem Sterbeseminar, dann werden sie unruhig mit dem großen Onkel, wie sagt man, dem großen C, im Sand so Kreise ziehen, nicht? Was war das für ein Seminar? Ja, es war von den Hare Krishna, die wurden, oh ja, die sind so und so ein bisschen aus der Bahn geworfen, diese Hare Krishna Leute, und ihr wisst, wie ihr damit umgehen sollt. Ich möchte jetzt eine kleine Pause machen, weil mir etwas auffällt. Ich möchte euch sagen, viele von euch sind sehr müde. Ich habe ungefähr 5 gesehen, die immer eingeschlafen sind. Und andere, die ein bisschen ermüdet sind. Das ist ganz klar. Das liegt zum Teil an der guten Luft, der etwas dünneren Luft. Dann ist die Frühjahrsmüdigkeit da und dann habt ihr die ganze Woche hinter euch gehabt. Wir brauchen unsere volle Aufmerksamkeit. Ihr werdet sehen, das Seminar wird euch nicht so viel geben, wenn ihr kämpfen müsst mit Brüderchen Schlaf. Deswegen möchte ich euch ganz demütig bitten, weil es mir wirklich ein Interesse ist, euch zu führen in diesen 2 Tagen zu wichtigen Themen, dass ihr bitte die Zeit nutzt, die als Pausen da sind, also nicht diese kleine jetzt, richtig auszuschlafen, heute Abend vielleicht früh ins Bett gehen. Wir haben natürlich eine wichtige. Morgen vielleicht nicht zu früh aufzustehen, das ist wichtig. Irgendwie vielleicht Spaziergänge unternehmen und so weiter, dass ihr bitte wach seid, das ist ganz wichtig. Ich möchte jetzt eine kurze Pause machen von nicht länger als 10 Minuten bitte. Wir sind darauf angewiesen, dass wir diese Zeiten gut einhalten. Das kann den Müden die Chance geben, an die frische Luft zu marschieren und euch so ein bisschen rumzugehen. Ich werde dann nämlich sprechen über einen sehr intensiven Teil, Tod in der westlichen Kultur. Ich werde dort Berichte von Sterbenden sagen, Todesursachen und so weiter und so fort. Und habe dort ein Dokument, was sehr intensiv sein wird. Also bitte, ich habe jetzt, wenn wir uns bitte treffen, um 1:15, das wäre, glaube ich, eine gute Zeit. Sterblichkeit. Wir werden in diesem Teil bis 14 Uhr sprechen. Vielleicht werden wir eine kleine Pause zwischendurch machen. Wir müssen mal sehen, wie wir vorankommen. Ich habe, bevor ich sagen wir einmal, als ich dieses Seminar ausgedacht habe, mir Gedanken gemacht, dass es sehr hilfreich für uns alle wäre, jetzt einmal ganz kurz darüber zu hören, wie der Tod in der westlichen Kultur auftritt, wie sich die Menschen damit beschäftigen. Wir hatten gehört, dass viele Menschen ein eher unnatürliches Verständnis vom Tod haben, weil sich das in der materialistischen Zeit mit Beginn des 19. Jahrhunderts, weil sich der Umgang mit dem Tod krass verändert hat. Ich dachte, das Beste ist, wenn wir einfach mal in ein paar Todesanzeigen hineinschauen und uns sehen, was uns für ein Verständnis aus diesen Todesanzeigen vorkommt. Ich möchte bitten, ein paar von, gerade die erste wird ein bisschen, wir werden uns ein kleines, hat eine Humor, irgendwie hat es doch noch einen Humor, aber bitte nicht zu ausgelassen lachen, wir haben ein intensives Thema vor uns. Nach kurzer, schwerer Krankheit ist im Alter von 65 Jahren unser Gartenfreund und langjähriger Vorstandsvorsitzender Rolf Fröhlich aus unserer Mitte gerissen worden. Unser Gartenfreund Rolf Fröhlich hatte große Verdienste bei der Umsetzung des Kleingartenvereins Pittelsack e.V. in Großschocher vormals Ära. Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren. Irgendwie ist es so ein bisschen humorvoll, weil er ist gegangen und so ein Garten, was ist das hier, Kleingartenverein, Pittelsack. Hat irgendwie im Angesicht des Todes ist es fast ein schräges Wackelbild geworden. Unfassbar! Durch tragischen Unglücksfall verloren wir unseren geliebten Sohn, Bruder und Enkel Clemens Kasper. Das ist was ganz. Unter Blumen, unter Tränen bettet man das Liebste ein. Und die stummen Tränen fragen, wann musstest du es sein? In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von meinem lieben Mann, Schwager, Onkel und Freund Peter Kavan. Weiter. Dann eine andere. Wenn man zum Leben Ja sagt und das Leben selber sagt zu diesem Nein, so muss man sich zu diesem, so muss man auch zu diesem Nein Ja sagen. Christian Morgenstern, das heißt ein Zitat. Es kommt aus Zürich, diese. Unsere gütige Mutter, geliebte Omi und herzliche Schwiegermutter Trudi Kratili sagte Ja und ließ ihr Leben unerwartet und allzu schnell los. Sie entschlief am Sonntagabend sanft und leise. Ihre Liebe, Fröhlichkeit und bis zuletzt vorbehaltlos positive Lebenseinstellung werden uns Kraft geben, ihren Tod zu akzeptieren. Traurig nehmen wir Abschied von meinem lieben Mann, Schwiegermutter, unserer Tante und Gotte, Palette Hack-Roulet. Heute wurde Rudi Amberg von allen seinen Leiden durch den Tod befreit. Er hat nun seine verdiente Ruhe gefunden. Das sind einige Beispiele. Ich habe mich bei dem Thema Tod mit so sechs verschiedenen Vorstellungen sind mir begegnet. Erstmal der Tod als Schrecken. Dann gibt es etwas, der Tod als Nichts. Leere. Dann gibt es so etwas wie eine Hoffnung auf Auferstehung. Hoffnung. Auferstehung. Dann gibt es in einigen primitiven Kulturen so die Idee des lebenden Leichnams. Lebenden Leichnams. Dann ist der Tod in gewisser Weise eine Befreiung. Bei manchen. Und dann gibt es als letzte Theorie, die mir so aufgekommen ist, die Wiedergeburt. Wiedergeburt. Am meisten ist so der Tod als Schrecken. In unserer westlichen Zivilisation. Das ist, steht an erster Stelle. Ich hätte gerne, Krishnanandini, wenn du so gut bist, irgendwo noch, vielleicht da, ein Stück Papier anzubringen. Ich merke gerade, während ich spreche, ich finde, man sollte immer demütig und bescheiden sein. Ich möchte fast bitten, das doch nochmal zu. Ich bin ehrlich gesagt in meinem Konzept einen Schritt zu schnell gegangen. Es tut mir leid. Wir müssen das kurz nochmal vergessen. Das Leichentuch breitet sich hilfreich über diese Liste herauf. Da schreibe ich nämlich dann auf. Eine kleine technische Pause hier. Ich hatte eben über diese Sterbeanzeigen gesprochen und die wurden einmal analysiert und ich habe mir das ein bisschen aufgeschrieben. Die häufigste, sagen wir mal, Sterbenotiz behandelt den Tod als ein Entschlafen. Zum Beispiel mit nahezu gleich, er entschlief. Er entschlief sanft, er entschlief ruhig, er ist für immer eingeschlafen und er hat die Augen für immer zugemacht. Tod ist also wie ein Schlaf. In diesem Konzept Schlaf ist auch irgendwie eine gewisse Hoffnung noch enthalten. Die Hoffnung, dass er wieder aufwacht. Hier kommt der christliche die christliche Hoffnung hinein, wo man denkt, ja, er wird hoffentlich auferstehen und dann im Himmel zusammen sein mit den Leben, irgendwie in Verbindung mit Gott Vater und so weiter. Natürlich taucht uns hier die christliche Ambivalenz oder Unsicherheit auf, was denn zwischen dem Tode und diesem Aufwachen ist, wer dann da noch ist. Gibt es so eine unsterbliche Seele, die den Körper übersteht? Der Christ würde sagen, würde das ablehnen. Nein. Er ist dann sehr in Verlegenheit gebracht, wenn man mal nachbaut und fragt, was steht denn da auf? Der Körper, den du zu Grabe gelegt hast und den Gang der Zeit anheimgegeben hast, also in dem Fall jetzt die Verwesung, und der Christ scheut sich, diese Fragen zu hören und sagt dann, ja, irgendwie, ja, wahrscheinlich der Körper, der ist denn da in einer geklärten Form, aufgeklärten Form, geht weiter. Das ist eine Sache. Dann kommt als nächstes der Abschied. Beim Abschied geht es so ein bisschen mit dem Bild der Reise. Er ist verschieden. Er ist für immer von uns gegangen. Er hat uns verlassen. Er ist aus unserer Mitte geschieden. Aber das Interessante ist, dass es beim Abschied auch oft um die Hinterbliebenen geht und die von ihrer Perspektive sich mit dem Tod irgendwie versuchen zu arrangieren. Wir verabschieden uns von, wir nehmen in Dankbarkeit Abschied von, das Hinscheiden ging zu einem höheren Leben ein. Dann ein anderes Bild, was uns im Abendland begegnet, ist das Bild der Rückkehr. Schon ein sehr tröstendes Bild. Ihr seht, der Mensch ist ohnmächtig vor dem großen Gevatter Tod und muss irgendwie sich mit ihm arrangieren. Und das bringt er dann natürlich in den Augen, in den Todesanzeigen irgendwie mit hinein. Da geht es um Bilder wie, er ist heimgegangen, er ist in Frieden heimgegangen. Er ist ins Reich Gottes eingegangen. Und dann wieder etwas, wovon primär die Lebenden betroffen sind, einen großen Verlust. Er wurde uns für immer genommen. Er wurde uns entrissen. Wir verloren Hermann. Gott hat ihn zu sich genommen. Und der letzte, was auch so aus den Sterbeanzeigen herauskommt, ist der Erlösungsgedanke. Er ist von schweren, langen Leiden endlich erlöst worden. Er wurde durch einen sanften und gnadenvollen Tod erlöst. Gott, der Herr, hat ihn von langer Krankheit erlöst. So also taucht der Tod auf: Schlaf, Abschied, Zurückkehr nach Hause, in einen irgendwie nicht-irdischen Bereich, als ein Verlust für die Hinterbliebenen und als eine Erlösung vielleicht für den Gestorbenen. Diese Sterbeanzeigen und auch die Auswertung dieser Sterbeanzeigen, die ich eben ganz schnell nur gemacht hat, führt uns als nächstes natürlich zu den verschiedenen Todesmodellen hin, die in den Hirnen der Hinterbliebenen, die so sehr überwältigt und überrascht sind von dem Tod, hinterblieben sind. Krishnanandini, darf ich dich vielleicht bitten, meine technische Assistentin zu sein? Du müsstest jetzt das woanders hinkleben. Vielleicht auf die Scheibe. Es gibt verschiedene Todesdeutungen, wie ich vorhin aufgeschrieben habe. Zunächst einmal der Tod als Schrecken. Und ich glaube, das ist eben, ich habe das an erster Stelle genommen, weil das am meisten vorkommt. Nicht zuletzt geprägt durch die christliche Religion. Ich habe hier von Hiob aus dem Alten Testament ein Zitat gesammelt. Ihr alle wisst, Hiob wird oft verbunden mit einer Hiobsbotschaft, sagt man. Etwas, was sehr traurig ist, was einen sehr erschüttert. Im Hiobsbrief da steht: Denn für den Baum gibt es doch eine Hoffnung. Wird er gleich umgehauen, er kann wieder treiben. Der Mann aber stirbt und ist dahin. Der Mensch verscheidet. Und wo ist er jetzt? Fragezeichen. Nicht? Das ist so der Tod als Schrecken, als Fürchterliches. Jemand, der alles wegnimmt, sozusagen. Der Tod wird auch als der brutalste Dieb bezeichnet. Nicht? Wenn uns jemand ein Auto stiehlt, naja, wir sind versichert in der Schweiz. Wenn uns jemand unser Hemd stiehlt, was wir aus Hawaii importiert haben, ist schon vielleicht schlimmer, weil wir es nicht wiederkriegen, dieses Unico. Wenn uns jemand das Kind stiehlt, stellt euch mal vor, das junge, glückliche Paar, das Kind wird entführt. Oder die Frau. Oder der Mann wird entführt. Das ist in meiner Familie geschehen. Meine Mutter ist einmal in Neapel entführt worden und musste mit einem großen Lösegeld eingelöst werden. Das ist schon viel schlimmer. Aber können wir uns tatsächlich jemanden vorstellen, der alles wegnimmt, sogar unser eigenes Leben? Deswegen also Schrecken. Als nächstes das Nichts. Das kommt zum Teil unter jungen Leuten vor. Die in Deutschland wurde einmal so ein Buch veröffentlicht, 120 Methoden, sich das Leben erfolgreich zu nehmen. Und dieses Buch kam auch in kam auch in die Schweiz, und der Bruder von unserem Ujvala Nilamoni wurde einmal dann hingestreckt auf einem Totenstein gefunden in einem Kriegshof. Das hatte er sich richtig ausgesucht. Er hatte da ein Gemisch getrunken von Blättern eines bestimmten Baumes nach Anleitung dieses Buches. Der Tod wird da als ein Nichts angesehen, und das ist vielleicht für uns schwierig zu verstehen, aber ich halte es für gut, uns in dieser qualifizierten Auseinandersetzung auch damit zu befassen. Zurück geht das philosophisch auf einen gewissen Epikur. Kennt ihr den Epikur? Der hatte einen Garten in Griechenland, in dem er sich traf mit seinen Anhängern. Über dem Garten hatten sie eine fantastische Inschrift: Dies ist der Garten der Wollust. Vergesse alles und genieße. Und er schrieb einen Brief am Sterbebett an seinen Schüler Idomenos: Dies schreibe ich an den glückseligen und zugleich letzten Tag meines Lebens. Ich leide an Harnzwang und dysenterischen Schmerzen, die nicht schlimmer sein könnten. Was ist das?
Bauchschmerzen.
Aber über all dies hebt mich die Seelenfreude hinweg in dem Gedanken an die mir im Leben geschenkten Einsichten. Denn alles Gute und alles Schlimme beruht darauf, dass wir es empfinden. Nicht nur in der Empfindung existiert das. Verlust aber dieser Empfindung ist der Tod. Also Tod ist deswegen nichts da. Ich empfinde ihn ja nicht mal. Ich bin einfach weg. So ist also der Tod das schauervollste Übel. Für uns Epikuriker ein Nichts. Wenn wir da sind, ist der Tod nicht da, aber wenn der Tod da ist, sind wir nicht mehr. Epikurus wird so als Vater der Sinnfreude angenehm. Durchaus, er hat sich durchaus auszudrücken gewusst. Hoffnung auf Auferstehung. Das ist etwas, was sehr oft auch in den westlichen Todesanzeigen wiederkommt. Ich glaube, darüber brauche ich mich nicht mehr auszulassen, denn das haben wir gehabt, nicht? Dass man hofft, irgendwann einmal werden wir auferstehen von den Toten. In dem ganz, sagen wir mal, einfachen christlichen Glauben tut man deswegen ein Kreuz über das Grab hindu, weil man damit rechnet, dass Jesus kommen wird und die getreuen Christen aus den Gräbern befreit und in den Himmel hineingeleitet. Und als Erkennungszeichen, sozusagen als ein Finger, der nach oben gerichtet ist, als eine Meldung, tut man das Kreuz darüber tun. Dann gibt es etwas, was als Lebender, dass man Angst hat vom lebenden Leichnam. Das taucht natürlich oft auf in den sogenannten Horrordarstellungen. Ihr wisst von den Zombies, nennt man sie, die also irgendwie schon tot sind und dann aus den Gräbern herauskommen. Ich möchte nochmal sagen, weil manche mich anfangen erschreckt anzuschauen, weswegen ich diese Analyse mache, ist, um zu sagen und um zu zeigen, wie man den Tod deutet. Diese ganzen Deutungsmodelle sind auch irgendwo in unserem abendländischen Verständnis und in unserem Kopf da, wie wir sehen werden. Es gibt dann, damit man bloß mit dem nichts zu tun hat, in den primitiven Völkern so etwas wie ein Leichenschmaus. Das hat sich in der westlichen Zivilisation auf andere, also ein Festmahl danach verlagert, glücklicherweise. Aber auch dieser Brauch im Westen, sich schwarz anzuziehen, kommt letztendlich von diesem Urbild. Ich habe mal eine Studie darüber gelesen, dass der Grund ist, warum sich jemand schwarz anzieht nach dem Verscheiden, ist, dass er sich irgendwie solidarisch mit den Toten erklärt. Nicht? Schwarz ist ja die Farbe des Toten. Tut sich solidarisch erklären, und um sich auch zu beschützen vor dem Zorn oder der Missgunst des Toten. Nicht? Das war im Mittelalter ganz stark der Fall, dieser Wunsch. Dann Tod als Befreiung. Das kann verschiedentlich ausgedeutet werden. Manche sehen den Tod als Befreiung von Leid. In den asiatischen Philosophien, wie zum Beispiel dem des Buddhismus, ist es so, dass der Tod als Befreiung angesehen wird von einem irdischen Leben, was notwendigerweise von den Leiden der Geburt, des Alters, der Krankheit und dann dem Tod selber gezeichnet ist. Somit ist der Tod eine Befreiung. Und schließlich, da werden wir natürlich als Vaishnavas viel drüber sprechen, den Tod als ein, sagen wir mal, Tor zu einer Wiedergeburt, oder, wie wir es am Ende unseres Seminars erfahren werden, durch ein Hörspiel und durch andere Dinge, den Tod auch als eine Möglichkeit, eben weiterzugehen, aber nicht mehr wiedergeboren zu werden, keinen neuen Körper anzunehmen, sondern einfach zurück in die spirituelle Welt zu gehen. Das sind also in etwa die Deutungsmodelle, die wir im Westen haben, die uns zum Teil aus den Sterbeanzeichen entgegenschauen. Nicht? So. Was sind Todesursachen? Könnt ihr euch ein Gedankenbild davon machen? Was sind wohl die häufigsten Todesursachen?
Krankheit.
Krankheit? Herzversagen? Stimmt, stimmt. Mhm. Zu viel Fleisch essen. Es ist interessant, im Buddhismus, so sehr wie wir hier lachen, wird gesagt, wenn man einen frühen Tod vermeiden will, sollte man Tiere, die zum Schlachthofen oder zum Schlachten bestimmt sind, davor retten. Interessant, nicht? Dadurch, dass man also sie vor dem Tod oder vor dem Mord, könnte man sagen, sogar rettet, wird einem Sukriti oder werden einem gute Reaktionen zuteil, sodass man eben länger leben kann und nicht so früh den Tod erleben muss. So der Buddhismus. Mhm. Ja, was sind noch Todesursachen?
Alter.
Unfälle. Mhm.
Selbstmord.
Selbstmord auch. Leider.
Krieg.
Krebs ist sehr häufig.
Krebs ist sehr, sehr häufig. Ich habe gehört, in Deutschland nimmt die Zahl der Krebstoten jedes Jahr um 200.000 zu. Das ist also unglaublich, wie der aufräumt, diese Krankheit.
Naturkatastrophen.
AIDS. Ja. Krishnachandra hat schon AIDS Patienten hinübergeleitet. Nicht? Im Alter ist es sehr oft, dass der Kreislauf nachlässt. Ich glaube, es Herzschwäche wurde schon gesagt. Ja, ihr habt so das eigentlich ganz gut aufgezeichnet. Wann tritt jetzt der Tod ein? Es gibt in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Tod drei verschiedene Todesdefinitionen, die auseinander hervorgegangen sind. Zunächst einmal, das war vor der Entwicklung moderner Wiederbelebungstechniken, gab es die traditionelle medizinische Definition. Ich muss jetzt sehr vorsichtig sein, weil wir einen Internisten, einen absoluten Spezialisten hier vor uns haben. Und Branko, berichtige mich mit Sympathie, wenn ich hier was Verkehrtes sage. Der Tod wird dort definiert, also der klinische Tod, als das, Zitat, Aufhören klinisch feststellbarer Lebensfunktion. Das heißt, praktisch der Mensch wird bewusstlos erst, er hört dann auf zu atmen, sein Herz steht still, die Pupillen weiten sich und erstarren, die Körpertemperatur beginnt zu sinken, die Tätigkeit des Zentralnervensystems, das heißt Reflexe und so weiter, kommen zum Stillstand und so weiter und so fort. Also, aufhören klinisch feststellbarer Lebensfunktion wie Atmen und Reflexe und so weiter. Dann wurden diese neuen Wiederbelebungstechniken eingeführt mit Elektrizität und verschiedenen chemischen Substanzen, die infusiert wurden und so weiter. Und dann kam man dazu, dass man sagte, Definition Nummer 2, Tod ist jemand, der den Hirntod erleidet hat. Das ist das Fehlen der elektrischen Hirntätigkeit. Nicht? Herz-Lungen-Maschinen, die hatten nämlich ein stehen gebliebenes Herz wieder zum Schlagen gebracht und die Atmung wieder aktiviert. Und deswegen hat man sich hier in dieser Definition auf die diese kleinen Ströme, Hirnströme festgelegt, die man mit einem sogenannten, das muss ich jetzt ablesen, Elektroenzephalogramm feststellen kann. Man hat dann gemerkt, wenn es nach 6 Minuten, also 6 Minuten nach dem Erlöschen der Blutzirkulation, kommt es zu irreversiblen, also nicht mehr umkehrbaren Veränderungen im Hirngewebe und dann konnte man ihn nicht zurückbringen. Dann hat man aber auch gemerkt, dass man Leute, die im eiskalten Wasser ertrunken waren und die also da schon längere Zeit als 6 Minuten tot waren, noch einmal mit ganz speziellen Wiederbelebungstechniken zum Leben gebracht konnten und hat sich dann schließlich auf eine dritte Definition geeinigt, das irreversible Aufhören, also irreversibel heißt nicht umkehrbar, man kann das nicht wieder zurückbringen, das irreversible Aufhören sämtlicher Lebensfunktionen. Das ist also, wie die Wissenschaft unseren gevatter Tod oder den Tod sieht. Man kann da also einen nicht mehr von zurückholen. Nun, das Interessante, was ich jetzt behandeln möchte, ist der Umgang, besonders auch in den Krankenhäusern, mit dem Tod, mit dem Sterben. Ich weiß nicht, wie ihr es selber seht. Ich habe eine Faszination an dem Thema. Warum, habe ich schon erklärt. Aber immer so ein gewisses unsicheres Gefühl. Und wenn immer mich welche gefragt haben, möchtest du einmal dabei sein, habe ich aufgrund dieses unsicheren Gefühls mich höflich davon geschlichen. Weil es einem unheimlich irgendwie ist. Ich weiß nicht, ob ihr das auch findet. Man hat einmal sich mit diesem doch sehr, sagen wir mal, furchterfüllten Umgang mit dem Sterben und dem Tod auseinandergesetzt in einem kleinen Experiment, was man in einer Intensivstation in New York gemacht hat. In diesem Experiment hat man die Angst der Pflegenden vor dem Tod versucht herauszufinden. Und zwar ist das ein bisschen kompliziert, also ich habe es mir hier deswegen aufgeschrieben. Man hat zunächst einmal diese sterbenden Patienten eingestuft, danach, wie nahe sie dem Tod waren. Also wie viel Lebenserwartung sie voraussichtlich noch hatten. Dann hat sich einer in eine Besuchernische am Ende des Gangs hingesetzt mit einer Stoppuhr und hat gestoppt, Zeit gestoppt mit der Stoppuhr, wie lange wohl Zeit vergehen würde zwischen dem Aufleuchten des Rufsignals vor der Tür und dem Eintreten der Krankenschwester, die ja gerufen wurde. Man hat da am Bett ja diese Signale, wo die direkt zur Krankenschwester, zu dem Raum der Krankenschwestern gehen. Wie lange also Zeit verstreichen würde zwischen dem Aufleuchten des Rufsignals und dem Eintreten der gerufenen Krankenschwester in das Zimmer. Das gestoppt. Und man hat herausgefunden, dass bei denen, die schon eben vor dem Tod waren, wo also der Tod direkt vor der Tür stand, schon den Türgriff sozusagen in der Hand hatte, und das war den Krankenschwestern ja bekannt, dass die erhebliche Verzögerung hatten, bis sie zu diesen Leuten kamen. Dagegen die, die noch nicht so dicht am Tod waren, die noch eine gewisse Lebenserwartung hatten von vielleicht ich kann das jetzt nicht sagen, einer Woche oder einem, wahrscheinlich in der Intensivstation sind, ja manchmal auch einen Monat oder so, die also noch nicht so dicht dran waren, da waren die Krankenschwestern ganz schnell da, obwohl die Hilfe nicht so dringend gebraucht haben. Später hat man dann die Krankenschwestern darauf angesprochen und hat gesagt, uns ist aufgefallen, dass die Menschen, die wirklich am dringendsten die Hilfe brauchten, dass du da ganz mit einer erheblichen Verzögerung einkamst. Und das Erste, was die Krankenschwestern getan hatten, war das total abgestritten. Das kann nicht sein. Und das muss man den Krankenschwestern auch glauben, dass sie das nicht bewusst gemacht haben. Denn viele Krankenschwestern, die wollen ja helfen. Ich weiß nicht, ob ihr schon so Krankenschwestern kennengelernt habt. Die sind total auf diesem, die haben dieses Bedürfnis, also die meisten Krankenschwestern, wirklich zu helfen. Manche haben natürlich auch nicht das Bedürfnis, aber die waren total bestürzt. Was? Bin ich so gemein? Das war richtig schlimm für die. Mit was wir es da zu tun haben, ist nicht eine bewusste Ablehnung von Hilfeleistung. Nein, das ist wieder das, was wir am Anfang unserer des Seminars behandelt haben. Diese Verdrängung des Todes in den Bereich des Unterbewusstseins, dass wir einfach Angst haben, dass uns das unheimlich ist, dass uns das einfach ein bisschen so anrührt. Deswegen möchte ich jetzt einmal, damit ihr wisst, wie der Tod so gesehen wird, euch eine kurze Beschreibung geben vom Sterben. Das wird ein bisschen intensiv sein, aber wir brauchen das, diese Beschreibung, dass wir uns das vorstellen können, wie wir selber vielleicht den Körper aufgeben und wie vielleicht uns nahestehende Menschen den Körper aufgibt, sodass wir gerüstet sind und nicht total aus der Fassung geraten. Das ist nämlich das Schlimmste. Wir brauchen diese Sektion auch für später, wenn ich über spirituelle Sterbebegleitung sprechen werde. Ich habe einen ganzen sehr erfreulichen Abschnitt darüber. Ich möchte euch also bitten, mit mir jetzt in ein Todesszenarium hineinzugehen. Ich werde davon absehen, ihr seid das erste Mal, dass ich das sprechen werde, und ich werde deswegen nicht so dramatisch. Ich muss erst mal sehen, wie ihr reagiert. Es ist nämlich, glaube ich, genau wie wir bei den Krankenschwestern gesehen haben. Es ist ein Thema, was eben eine gewisse Faszination, wenn wir es positiv ausdrücken wollen, sagen. Eine Schweizerin, die Frau Kübler-Ross, hat eine Studie angestellt, die eigentlich sehr bekannt ist, die ich aber kritisieren möchte. Sie hat trotzdem aber etwas sehr, sehr Wichtiges gesagt. Sie hat gesagt, dass es, wenn jemand hört, dass er sterben muss, 6 verschiedene Stadien gibt.